Also es ist nicht Christoph. Christoph weiß, dass man in der Wüste keine Fische fängt, oder? Oder gibt's nicht, ne? Normal nicht. Ich glaube, wir leben so in einer Zeit, also schon dieses Jahr, ja, der großen Veränderungen, manche ganz persönlich, manche vielleicht auch, ja, sehr, 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 sehr herausgefordert. Nächstes Jahr wird auch ein Jahr der Veränderung werden, zumindest für mich und auch für uns. Und die Frage ist so, bist du am richtigen Platz? Jetzt in dem Sinne, dass du dich wirklich vorbereiten, dass du dich verändern, ist natürlich, das Bild denkt alle, es ist Quatsch, ne? Ein Angler in der Wüste. Soll ich euch eine, das ist keine Geschichte, die israelischen Militärbehörden waren 2003, sind aus allen Wolken gefallen, weil eine englische Investorengruppe hat einen Antrag gestellt, die wollten die Lizenzrechte zum Fischen am Toten Meer. War jemand schon mal am Toten Meer? Und wie viele Fische hast du gefangen? Also, soweit ich gelesen habe, überleben da nicht mal am Möwen, ne? Und die scheinen ja sehr resistent zu sein. Die haben gedacht, die spinnen doch, ne? Also es war eine gläubige Gruppe, die wollten die Fischereirechte, um hier fischen zu können. Jetzt denkt man, die spinnen die Briten, ne? Haben schon die Gallier gesagt, ne? Spinnen die Römer, die spinnen die Briten. Warum? Ne, vielleicht, es gibt eine Stelle, ne, da heißt es in Hesekiel 47, Vers 10, und die Fischer werden am Ufer stehen, von En-Gedi bis nach En-Egalaim, und man wird die Fischernetze auslegen, denn es werden dort sehr viele Fische von allerlei Art sein, genau wie im Mittelmeer. Fische, ne, bei En-Gedi, ne, am Toten Meer. Das heißt, entweder sind die verrückt, oder das Wort Gottes hat recht, oder beides, man muss vielleicht ein bisschen verrückt sein als Christ. Sie vertrauen auf das, was da steht, ne? Da werden mal Fische sein. Also werde ich mich positionieren. Ich werde das für wahr erachten. Das ist die Grundlage. Vertrauen oder Glauben. Für manche ist es verrückt. Für manche ist es Glauben. Für mich ist es verrückter Glauben. Wo stehst du hier? Wo stehe ich hier? Es werden Veränderungen kommen, auch nächstes Jahr. Und die Frage ist, wo positionieren wir uns? Kann Gott mich vorbereiten? Bin ich bereit? Ja. So ein ganz klassisches Beispiel, ist jetzt nicht Predigtthema, aber einfach als Einladung. Kennt die Geschichte vom Philippus, ne? Wo Gott zu ihm redet, stell dich da in die Einöde, ne? Boah, habe ich Gott wirklich gehört? Also für ihn war das gar keine Frage, ne? Also man entdeckt keine Zweifel. Vielleicht hat der Schreiber das auch weggelassen. Vielleicht hat er auch 3 Tage gebraucht im Gebet und Fasten, bis er gehorsam war. Aber was passiert, ne? Wir kennen ja die Geschichte. Im Nachhinein ist ja immer einfach, ne? So wie Kierkegaard auch sagt, es wird vorwärts geglaubt und rückwärts verstanden. Und hinterher kommen alle, ich hab's doch gewusst. Ich kann solche Leute nicht ausstehen, ne? Ich sag jetzt, wir werden ja aufgenommen. Ich sag das jetzt nicht, wie ich es denke. Solche Klugscheißer, ne? Aber der Philippus, der war treu, er war voller Geist, er hat sich hier führen und leiten lassen, er war am richtigen Platz, ne? Und was passiert? Eigentlich ist das die Entstehung der äthiopischen Kirche, ne? Das ist verrückt, ne? Weil auch andere Leute, wir werden das nachher sehen, wir werden uns betrachten über eine Person, über die sehr viel berichtet ist, die mir sehr sympathisch ist aufgrund der Fehler, weil ich mich darin wiederfinden kann. Vielleicht bin ich anders gelagert, vielleicht bist du anders gelagert, aber wir können viel lernen von dieser Person, auch in der Beziehung zu Jesus. Und ich bin überzeugt, Gott möchte uns als Gemeinde, möchte dich persönlich vorbereiten auf das, was kommt. Und da gibt's auch keine Ausreden, ich hab's nicht gewusst oder der Pastor ist schuld oder mein Nachbar ist schuld. Ja, ich sag, es geht um dich. Es geht um deine Verantwortung, es geht um dein Leben, ne? Und es geht klar um mich auch, ne? Ich bin da voll mit drin. Ich, ja, meistens ist man als wenn man in der Leitung ist, immer der Erste, den es erwischt, ne? Was auch immer, im Positiven wie in den Herausforderungen. Die Frage ist, bist du am richtigen Platz? Ne, ich habe jetzt eigentlich keine Bibelstelle, wo wir das ableiten, sondern wir gehen umgekehrt vor. Wir schauen uns das an und zwar, guck mal, ob das funktioniert. Bist du bereit für die Veränderung? Ne? Es gibt manche Veränderungen, die kündigen sich an. Die hat auch Jesus angekündigt, er sagt, ihr seid meine Freunde. Ich sag euch alles, was ich weiß, ne? Weil wir sind seine Freunde. Ich glaube, dass Gott uns auch, oder Jesus uns auch vorbereitet. Es gibt vielleicht manche, die sind nicht so angekündigt. Und es geht darum, sind wir am richtigen Platz? Sind wir da, wo wir, so wie der Philippus, oder wie irgendwann mal diese Investorengruppe, die wahrscheinlich viel Geld machen wird, weil im Moment zeigt jeder mit dem Vogel auf sie, sind wir bereit, an diesen Platz zu kommen, uns vorbereiten zu lassen, auch wenn es vielleicht verrückt ist oder verrückt scheint, wenn es viel vielleicht Opfer kostet, sind wir bereit, wollen wir das tun? Wir wollen uns das anschauen anhand vom Petrus. Petrus ist mir deswegen sehr sympathisch, weil eigentlich die ganzen Fehler ganz offen berichtet werden. Die Bibel vertuscht nicht. Die Bibel malt keine Schönbilder von den Glaubenshelden. Ne? Selbst ein Abraham hatte seine Schwachheiten. Ne? Und die Botschaft, die rauskommt für mich, wo mich sehr entlastet ist, wenn Gott diese Leute gebrauchen konnte, ne, die wirklich Fehler gemacht haben, die zum Teil ganz, ganz üble Fehler gemacht haben, wie in David, ne? Wenn Gott diese Menschen gebraucht und diese Herzen verändern kann, wie viel mehr dann uns? Wie viel mehr dein Herz, mein Herz? Wie viel mehr kann er dich gebrauchen? Ja. Die schlechte Nachricht hier, ne, so nebenbei, nur um mich zu entlasten, für später mal, wann auch immer oder ob auch immer, es gibt keine Entschuldigung. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ah, ich bin zu jung oder ich bin zu alt, ich bin zu klein oder ich bin zu groß oder ich habe ja gar nicht studiert oder ich habe auch gar nicht Theologie studiert, was auch immer. Ne? Also die gute Nachricht ist eigentlich, Gott gebraucht jeden. Es kann aber manchmal auch die schlechte Nachricht sein für jemanden, der, ah, ich mich aber nicht. Ne? Gott kann auch dich gebrauchen, möchte auch dich gebrauchen. Du bist wichtig. Wir wollen uns den Petrus anschauen und Petrus ist vorbereitet worden. Ja, er war 3 Jahre intensiv Bibelschule bei Jesus selbst. Und es gibt so 3 Bereiche, die ich hier unterscheide oder die man unterscheiden kann. Das eine ist der charakterliche Bereich. Eine Freundin hat das mal ganz gut beschrieben, das habe ich mir gemerkt, die Definition. Man könnte jetzt ins Griechische gehen, ich könnte euch was Tolles erzählen, wie man Münzen geprägt hat und wie sich das Wort ableitet, das will ich jetzt gar nicht euch langweilen. Charakter ist das, was du tust, wenn keiner hinguckt. Jetzt kannst du dir überlegen, wo du Charakter hast oder nicht. Ne? Es geht um geistliche Vorbereitung. Ja, diesen geistigen Weg, diese Beziehung mit Jesus. Kann der Heilige Geist mich leiten, führen? Fachliche Vorbereitung klingt vielleicht so ein bisschen, ich muss studiert haben, das meint es aber gar nicht. Ja, ich hole einfach mal aus, vielleicht ist es jetzt dran, der Punkt. Ihr wisst, Freud und seine Mitarbeiter, die haben 19. Jahrhundert die Psychologie ganz stark geprägt, ne, bis jetzt hinein. Es gab 2 Mitarbeiter, die haben sich von Freud getrennt, die hatten andere Auffassung. Die haben erforscht, was muss das Umfeld sein, damit ich mich gesund entwickle. Ne? Da sie hatten, glaube ich, mit mit behinderten Kindern zu tun oder mit wo Defizite haben. Auf jeden Fall, die haben dann erforscht, was müssen die Umstände sein, damit ich mich gesund entwickle. Und das eine ist, mal gucke ich gleich das jetzt richtig zusammen. Ich glaube, das ist das, was ich mir nicht aufgeschrieben habe. Und das eine ist auf jeden Fall die Fähigkeiten entdecken, die Begabung. Jeder hat Begabung, jeder hat Fähigkeiten. Das andere ist ein Zuhause haben, irgendwo, wo ich mich einbringen kann. Das dritte ist eigentlich, da kommt das hier, dieses höhere Ziel, Berufung, ja, diese Fähigkeiten, Begabung einzusetzen, einzubringen, sich zu entfalten, ja. Deswegen ist für mich, habt ihr das Schild aufgehängt, Familie. Wir sind Familie. Das heißt, das ist Zuhause. Ich verstehe Gemeinde als Zuhause. Jeder hat Begabung, ne? Nicht jeder ist vielleicht irgendwo offensichtlich aktiv, aber jeder hat was er einbringt. Deswegen auch Koinonia, Gemeinschaft, ne? Man ist ein Teil. Und der Mensch wird sich nicht gut entwickeln, wenn er diese Begabung nicht einbringt. Ja, das heißt, du wirst eine schräge Entwicklung haben, du wirst verkümmern, wie auch immer, wenn du nicht das Umfeld bekommst, wo du diese Begabung einsetzen kannst und diese Berufung nachgehst, dieses Ziel, was für dein Leben ist, ne? Versteht ihr, was ich meine? Jeder hat ein Ziel, wo Gott einen Plan hat mit dir. Und meine Aufgabe oder Aufgabe von Leitung ist es, die Menschen, ja, also euch, da hineinzubringen, diese Gaben zu entdecken, entfalten, fördern, wachsen. Ne? Jetzt sind wir auch wieder am richtigen Platz sein, ne, übrigens. Und da hineinzukommen, was ist dein Ziel? Was hat Gott mit dir vor? Ja, warum bist du hier in der Gemeinde? Du könntest jetzt sagen, weil der da vorne so toll predigt, das wird mir vielleicht gefallen. Aber deswegen bist du nicht hier. Und egal wie ich predige, du bist nicht deswegen hier. Gott hat einen Plan mit dir und du bist nicht zufällig hier. Ja. Gott hat einen Plan. Wir haben uns auch nicht rausgesucht. Ich habe schon mal gebetet, nehmt es mir nicht persönlich. Herr, kann ich meine Schäfchen nicht selber raussuchen? Er hat gesagt, nein. Ne? Du kannst dir auch deinen Nachbarn nicht selber raussuchen. Du kannst sagen, Herr, danke für meinen Nachbarn. Ne, mach das mal. Leg die Schultern um deinen linken oder rechten nach, sag danke Jesus, segne ihn. Gott hat uns zusammengestellt. Also wir sind immer noch bei diesen drei Punkten, ne? Vorbereitung. Jesus, Gott hat was vor, wir sehen es auch an der Zeit. Ne? Und dann, auch am Beispiel von Petrus, ne? Dieses Warum? Der Einsatz, am richtigen Platz zu sein. Wo du merkst, genau, so wie der Philippus, da kam der Kämmerer von Äthiopien vorbei, der mächtigste oder vielleicht zweitmächtigste Mann. Und er konnte das Evangelium teilen, er konnte zu Jesus hinführen, es gab eine Taufe. Und das hatte Auswirkungen, das war der, ihr kennt das Lied, ne, von Martin Smith oder Delirious History Maker. Ich weiß jetzt nicht im Deutschen, ne? Wir haben es gesungen, ne? Christoph. Ich sag's mal, ganz verrückt. Gott möchte mit dir, mit uns Geschichte schreiben. Sind wir bereit dafür? Am richtigen Platz sein. Ne? Das heißt eigentlich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ne? Und ich sage dann noch hin, dazu dient ja heute die Predigt, und richtig vorbereitet zu sein. Du weißt, was du sagen kannst. Du weißt, was du geben kannst. Oder du weißt einfach nur, dass Jesus es kann. Ne? Das ist auch schon das Wissen. Du weißt, dass du es nicht kannst. Dann hast du schon gewonnen. Du weißt aber, dass es Jesus kann. Ja. Viele denken, ich muss jetzt irgendwas machen. Aber eigentlich müssen sie nur vertrauen. Und ich habe immer erfahren, egal was Gott, wo Gott dich hinführt, in welche Herausforderung, du hast deine Möglichkeiten reichen aus, den Goliath zu besiegen, die Herausforderung zu überwinden. Gott wird dich nie überfordern. Ja, das darf ich dir einfach so zusprechen. Manche haben Angst, oh, wenn ich aber da bin und dort und, oh, und hin und her. Gott wird das gebrauchen, was du kannst. Ne? David ist gebraucht worden mit dem, was er konnte. Er konnte halt Steine schleudern. Ne? War gefährliche Sache, konnte damit auch jemand töten. Und Gott hat es gebraucht. Ne? Er konnte nicht mit dem Schwert umgehen. Das Schwert Goliaths konnte er es viel, viel, viel später überhaupt verwenden. Ne? Gehen wir zu Petrus. Charakterliche Vorbereitung. Römer 12, 2, ne, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt, so bezogen jetzt auf dieses Thema, wenn Gott meinen Charakter verändern kann, mein Wesen, macht es mich fähig, im Willen Gottes zu sein, den Willen Gottes zu erkennen und letztendlich, ne, diesem Ziel entgegenzugehen, was jeder hat. Petrus ist mir sympathisch. Er kennt, glaube ich, Petrus so die verschiedenen Dinge, die überliefert sind. Ich sage jetzt viele negative Dinge über Petrus, weil die so überliefert sind, also seine Schwächen. Aber bei all dem dürfen wir, also mir ist es so gegangen bei der Vorbereitung, denke ich, oh Mann, das gibt aber ein schlechtes Bild ab, ne? Aber er hat sich verändern lassen. Der Petrus hat sich verändern lassen. Selbst nachdem er Jesus verleugnet hatte, eigentlich geistig versagt, ne? Und als Freund versagt. Ne? Er war nicht mal ein richtiger Freund. Selbst da hat er sich abholen lassen. Und wir kommen ja dann zu dem zweiten Punkt. Er hat sich verändert, total verändert. Ne? Der Petrus später hier ist ein anderer. Er hat Angst, er ist feige, ne? Ist von äußeren Dingen sehr beeinflussbar. Ne? Auch bei der Verleugnung zeigt er auch große Menschenfurcht. Er hat auch eine große, hohe Meinung von sich selbst, ist zum Teil stolz und überheblich. Er hat so diese Art, gleich drauf loszugehen. Zeigt auch, dass er sich gern hervortut, ne, über andere heben will. Aber all dies, ne, wird verwandelt. Wir gehen dann so punktuell auch in die Geschichte ein, aber ihr könnt es gerne nachlesen in den Evangelien. Und ihr seht auch da, wo Jesus verhaftet werden soll, zieht Jesus das Schwert und haut dem Knecht, dem Malchus, glaube ich, ist überliefert, das Ohr ab, ne? Also trifft nicht meinen Kopf, ne? Überzogen formuliert, ist spontan, ne? Ich will für Jesus kämpfen, aber total fehl am Platz, ne? Also doppelt versagt, ne? Nicht mal richtig getroffen und war eigentlich nicht das Mittel der Wahl. Das ist aber dieser Petrus, ne? Der dann wieder sympathisch wird, ne, weil er so sein Herz nach außen trägt, er ist so impulsiv, ne, ist dabei, ist der Jesus, der diese Erkenntnis auch hat, ne, du bist Gottes Sohn, ne. Und kurze Zeit später tadelt ihn Jesus, ne, wo Jesus so sagt, er muss leiden, muss sterben. Und das passt nicht in Petrus sein Bild rein, dieser Jesus, ne. Er hatte sein Bild gemacht von ihm. Sagt, nee, das widerfahre dir nicht. Nein, Jesus, du bist der Jesus, wie ich ihn mir vorstelle. Du sollst kommen mit Macht, den Römern in den Arsch treten, die ganzen Legionen hier vertreiben, vor allem die Neunte, die war besonders blutig. Und du sollst hier die Gottesherrschaft aufrichten. Er hatte eine klare Vorstellung, wie Jesus zu funktionieren hatte. Die haben wir natürlich nicht. Ne? Autsch. Da gibt's noch mehrere Situationen, ne? Johannes 13, eine Fußwaschung. Kurz bevor Jesus diesen Gang antritt, macht er die Dienste eines Sklaven, ne, die niedrigsten Dienste. Er schürzt sich, ne, und wäscht den Jüngern die Füße, ne, als er zu Petrus kommt. Petrus, nein, das widerfahre mir, sollst du nicht tun. Ne? Hat auch nicht in sein Bild reingepasst. Dieses, der Herr demütigt sich. Ne? Das heißt, wir haben hier einen Petrus, der stolz war, von sich eingenommen, impulsiv Und ich habe vorhin gesagt, ne, wir müssen jetzt nicht so sein, aber wir können davon lernen. Egal wie du charakterlich bist, manchmal hilft es auch, wenn man so reflektiert und weiß, so vom Persönlichkeitsprofil, Stärken, Schwächen, ne, wie man so tickt. Ist aber nie eine Entschuldigung. Nach dem Motto, ich bin halt so. Habe ich viele erlebt, die so eine Analyse gemacht haben. Du kannst dich verändern. Egal wie du charakterlich gelagert bist, ne, ob du eher so jähzornig bist oder stilles Mäuschen, introvertiert. Gott wird dich hineinnehmen, wenn du das zulässt, und dich verändern. Deinen Charakter wird aus deinen Schwächen Stärken machen. Seine Angst und Feigheit werden umgewandelt, ne, in Mut und Erschrockenheit im Heiligen Geist. Der Petrus, der da selbst vor einer Magd Jesus verleugnet, sich selber verflucht, ne? Das tut richtig weh, wenn man das liest. Ich weiß nicht, ob... Ist das der gleiche Petrus wie in Apostelgeschichte 4? Ist doch ein anderer Petrus. Ne? Der Petrus, der aufsteht, wodurch erst Jesus gekreuzigt worden ist, der aufsteht und diese Predigt hält, diese Pfingstpredigt, wo wir auch unseren Namen her haben, übrigens als Pfingstgemeinde, der zum Fels wird. Warum? Weil dieser Petrus hat sich seinen Schwächen gestellt. Er hat sich dem gestellt und hat sich da verändern lassen. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen können. Dass trotz dieser Feigheit und Schwächen wird er zu diesem Felsen oder kann er zum Fels auch für andere werden. Er wird zum Wortführer. Er hat diese Selbstsicherheit, diesen Stolz überwunden, weil er zerbrochen worden ist. Er hat diesen Zerbruch durchgemacht oder Veränderung. Ja, er lässt sich abholen von Jesus. Es geht nicht um diese Fehlerlosigkeit, sondern die Bereitschaft, dass ich mich meinen Schwächen einlasse auf dem Weg, den Gott mit mir gehen möchte. Und jetzt weiß ich wieder meinen Untertitel. Petrus selber lebt im Schauen, nicht im Glauben. Ne? Ich lasse es eine Weile sacken. Er lebt im Schauen, nicht im Glauben. Aber er wird zu dem, der später im Glauben lebt und nicht im Schauen. Das heißt, ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung genossen und man lebt dort im Schauen. Ne? Du hast Beweise, du hast Algorithmen, Herleitungen, Axiome, Annahmen, Ableitungen und so weiter. Ne? Du hast Kausalitäten und so weiter. Das heißt, man will erst was sehen. Ne? Vertrauen, Glauben oder Vertrauen heißt, ich weiß, dass Jesus die Dinge in seiner Hand hält. Ich vertraue ihm, dass er etwas bewegen kann, etwas tun kann, auch wenn ich es nicht sehe. Ne? So wie diese Investorengruppe, die Fischereirechte gekauft hat am Toten Meer. Da kann man nichts sehen. Ne? Das ist menschlich schwachsinnig oder rational betrachtet, weil da lebt nichts. Ne? Deswegen wird man vielleicht als Christ schnell als Spinner abgetan. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, während meiner Studienzeit mit dem Kommilitonen. Ich weiß nicht mehr, was die Vorgeschichte war, aber dann war es so, ging es um Glauben, bestimmte Dinge. Aber du glaubst ja nicht etwa sowas, ne? Ich weiß nicht, ob er so eine ähnliche Frage schon mal gehört hat. Mein Herz hat gepocht und ich wusste, ich muss jetzt darauf antworten, ne? Und ich habe dann gesagt, doch, ich glaube sowas. Ich wusste, mein Ruf ist jetzt auf jeden Fall ruiniert, ne, als christlicher Spinner. Aber, wie hat schon Wimmer gesagt, ne, ich kriege den Spruch, glaube ich, nicht mehr hin. Ich bin ein Narr Christi, wessen Narr bist du? Ja, ich bin auf jeden Fall kein Narr der Wissenschaft. Die Wissenschaft wird dauernd überholt sich, ne, widerspricht sich und so weiter oder entwickelt sich weiter. Aber die Basis, die wahr ist, ist Gott, ist Jesus. Auch wenn wir manche Dinge vielleicht nicht verstehen können oder noch nicht einordnen. Vieles hat sich auch wissenschaftlich bestätigt. Aber trotzdem, man kann Gott nicht argumentieren, auch wenn viele Wissenschaftler Gott gefunden haben aufgrund ihrer Wissenschaft. Ne? Die Frage ist, vertraue ich? Ne? Dieses Vertrauen ist wichtig. Das ist diese Basis. Petrus lernt später oder lernt erst im Glauben zu gehen, nicht in Schauen. Und er lässt sich dafür verändern. Er ist auch jemand, der sehr spontan vorwärts geht, der auch solche Leute werden auch schnell verletzt, wenn du so dein Herz offen trägst. Ich möchte euch auch Mut machen, da dran zu bleiben. Auch der Petrus geht dieses Risiko ein, verletzt zu werden, wenn wir etwas tun. Egal in welcher Rolle, werden wir immer das Risiko haben, verletzt zu werden. Ich kann euch auch gleich sagen, wer wahrscheinlich der Nächste sein wird. Es wird ein lieber Bruder sein, der gleich mit dem Knüppel kommt und dir eine draufhaut. Vielleicht gut gemeint. Das ist das Risiko, aber wir tun es für Jesus. Ja, und wir tun es weiter. Also hier der Petrus, der lässt sich hier total verändern. Ja, diese Feigheit, dieses, wo er selber voranprischt, wo auch Jesus sagt, ne, später wird ein anderer dich gürten und so weiter. Genau die Fußwaschung, ne, wo er sagt, ne, Johannes 13, Herr, sollst du mir die Füße waschen, ne? Falsche Frage. Oder auch der Petrus, der aufrechnet, ne? Ich habe alles verlassen, was kommt dabei raus? Hast du bestimmt noch nie gefragt, ne? Also ich habe die Frage schon mal gestellt. Ja, und jetzt, ne? Wie oft muss ich vergeben, ne? Matthäus 18, 21. Wie gesagt, ich bin Petrus da sehr dankbar, auch dem, der das aufgezeichnet hat, dem Heiligen Geist, der drüber gewacht hat, weil ich kann mich da drin wiederfinden, ne? Ich bin zwar ein anderer Typus als Petrus, aber ich weiß, ich habe Fehler. Ich stelle manchmal dieselbe Frage, was kommt dabei raus? Muss ich dem vergeben? Ne? Kannst du ihn nicht gleich so? Ne? Und gibt es auch einen Psalm dafür, aber den sage ich euch jetzt nicht. Muss ich? Und ich kann mich hier abholen lassen, verändern lassen. Nochmal, willst du an dem richtigen Platz sein? Vielleicht im nächsten Jahr. Ich will schon, ne? Ich habe jetzt überlegt, ob ich wirklich will, weil ich weiß, was es kostet. Aber ich will schon. Lassen wir uns auch geistig vorbereiten. Man kann das vielleicht nicht immer so auseinanderhalten, aber einfach so als grobe Schublade. Weil der Charakter ist wichtig. Es gibt Leute, die sind geistig begabt. Ich drehe kurz diese Schleife. Manche fragen mich auch, oder da gibt es die Fragen, große Gottesmänner, wo sich rausstellt, also die haben einen Dienst, wo Wunder geschehen, nachweislich, und stellt sich raus, sie haben in Sünde gelebt, ne, wie auch immer. Homosexualität oder irgendwas, was von der Bibel her Sünde bezeichnet wird. Wie kann das funktionieren? Ne? Wie kann das sein, dass jemand, der in Sünde lebt, geistlich funktioniert, in Anführungszeichen. Das kann sein, klar. Du kannst geistig prophezeien, begabt sein und charakterlich ein sein. Das funktioniert. Habt das alle gesehen, ne? Das war jetzt nicht auf der Aufnahme, brauche ich keinen Piep. Gott nimmt die Gaben nicht zurück, die er schenkt. Ganz einfach. Deswegen ist es wichtig, also mir ist es wichtig, ich glaube, dass es Gott ganz wichtig ist, auch zuerst ist der Charakter wichtig. Zuerst ist es wichtig, wie ist jemand drauf, ne? Wenn du in einer Rolle bist, wo du Leuten oder wo du Mitarbeiter brauchst, dann musst du manchmal die Entscheidung treffen, jemand ist hochbegabt, aber vielleicht nicht teamfähig oder charakterlich inkompatibel. Dann nimmst du lieber jemanden, der charakterlich in Ordnung ist, wo ich weiß, der ist flexibel, der hat ein Herz, ja, das ist formbar, das ist wichtiger. Sowas funktioniert. Es gibt Leute, die im Dienst sind, wo der Charakter leider nicht mit den Gaben nachgewachsen ist. Ne? Sag's mal so. Ja, das gibt's und es ist so. Geistliche Vorbereitung. Epheser 3,16. Ich lese gerade diese, das fängt mit dem Satz an. Ich lese gerade ein paar Stellen vorher, weil es so einsetzt hier in der Übersetzung. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse für euch, die selbst eine Ehre sind. Das schreibt Paulus, ne, der gerade im Knast sitzt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft, da kommt das Wort Familie übrigens her, ne, im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe, ja, das ist jetzt der Vers, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Da ist nichts von Brustvergrößerung, keine Ahnung, Bauchentschlackung und all diesen Schönheits-OPs die Rede. Ich habe dich nicht angeguckt. Oder was auch immer. Also mir gehen oben die Haare aus. Vielleicht auch, weil meine Tochter da zu oft dran rumgebissen hat, wenn sie mir auf den Schultern saß. Der inwendige Mensch, ne, dass der Christ durch den Glauben, also ne, wir leben nicht im Schauen, wir leben im Glauben. Schauen heißt, ich brauche die Muckis, ne, nach außen, die mir aber wirklich nicht weiterhelfen. Ja, das ist was die Welt, ne? Wie schießt du aus? Was für ein Sakko trägst? Was für ein Auto hast du? Hast du Ringe oder Sternchen dran? Was auch immer. Das ist wichtig in der Welt. Wo ist deine Identität, ne? Wenn manchmal was, Heinz hat ihn geschrieben, gelesen. Ich war am Sortieren bzw. am Aufräumen und habe dann was entdeckt und da war, ne, wenn Erschütterung geschieht, bleibt das Unerschütterliche zurück. Ganz einfache Regel. Ne? Das heißt, was ist unerschütterlich? Wo ist deine Identität? Ist sie in Jesus? Ist sie im Auto? Ist sie im Job? Ist sie wo auch immer? Dass ihr, jetzt habe ich glaube ich den Vers verloren. Nee, das, ich glaube, das hab ich, ne? Also, Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, ne? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr alle erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das war jetzt ein richtiger Paulus-Satz, ne? Da steckt viel drin. Der inwendige Mensch, ja, diese Erkenntnis, ich weiß, wo es lang geht, ja. Und die Fülle des Lebens. Geistliche Vorbereitung. Jesu hat ja eine intensive Beziehung gehabt zu seinen Jüngern, insbesondere zu den dreien. Also da gab es mehrere Stufen. Es gab ja den erweiterten Kreis, es gab die 12 und es gab von den 12 die dreien, zu denen auch Petrus gehört hat. Ne? Johannes und Jakobus noch. Das heißt, er war in dieser ganz engen Beziehung. Und ich glaube, ich greife das einfach so raus, sowas, was mich sehr berührt hat, wo ich glaube, dass sich was verändert hat. Ne? Es gibt so Situationen oder Punkte in deinem Leben, da weißt du genau, da ist was passiert. Ne? Da ist irgendwas, alles ist zu Ende gegangen, sei es Unsicherheit, Angst oder Furcht oder was auch immer. Und es ist was Neues passiert, weil du eine Offenbarung hattest, weil Jesus in dein Leben hineingekommen ist, weil du hast, ne, wie Hiob vom, nun hat mein Auge dich gesehen, ne, nun habe ich's, ja, ne, ihr merkt nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und im Glauben nur kann ich Jesus im Vertrauen diese Offenbarung erfassen, kann ich diese Begegnungen haben. Das geht nicht mit dem Verstand. Ich kann die Bibel 100-mal auswendig lernen. Wenn Jesus dir nicht begegnet in deinem Herzen, wirst du nicht dieses Leben ergreifen, wird sich dein Leben nicht verändern, ne? Dann wirst du höchstens religiös werden. Das sind die Schlimmsten. Kannst Jesus Zitate nachlesen, ne? Ja, Ottern geboten und so weiter. Das heißt, diese Offenbarung ist wichtig. Wo hatte Petrus diese Offenbarung? Wo war das? klar, da wo er am Ende war, wo war er am Ende? In seinem Job, ne, wo er gedacht hat, das kann nicht gut. Ne, dieser Fischzug, ich glaube, es ist Lukas 5. Ne? Aber wo er fängt nichts, ne? Ihr könnt es ja nachschlagen, und wer es findet, kann auch gern mich dann korrigieren, nicht, dass ich euch eine falsche Lehre verbreite. Aber es steht da, sie haben nichts gefangen, ne? Sie waren demotiviert, die waren gerade Netze aufräumen, ne? So die Nacharbeit. Und Jesus sagt, ne, probiert's nochmal. Und Petrus sagt, ja, auf dein Wort hin. Da haben wir jetzt den Petrus, der im Glauben schon lebt. Merkt ihr was? Das, was Jesus gesagt hat, war fachlich Schwachsinn. Ja, also damit er, ich überziehe jetzt meine Worte, damit er begreift. Jesus hat ja Schwachsinn erzählt, fachlich gesehen. Ein Fischer macht es nicht so. Und vielleicht sind wir auch manchmal so im Leben, wo Gottes Reden kommt und du sagst, Gott, das macht man nicht so. Jesus, das geht nicht so. Ne? Ich weiß das, ich habe studiert. Ne? Oder wie auch immer, ich habe 20 Jahre Lebenserfahrung in dem Bereich. Das heißt, du kommst an einen Punkt, entweder du machst so lange weiter, bis es gut geht, ne? Ich weiß es besser, bis du am Boden bist und kapitulierst. Und da war jetzt Petrus. Ja, aber dann sagt, er war am Ende, es hat nicht funktioniert. Und er sagt, ja, auf dein Wort hin mache ich das nochmal. Im Glauben, im Vertrauen. Er lernt hier, der Petrus, der es uns auf äußerlich schaut, lernt hier plötzlich im Glauben zu gehen. Und der Nachteil im Glauben gehen ist, man weiß nicht, was kommt, ne? Nicht so richtig. Oder? Oder doch? Man weiß, es wird gut, ne? Man weiß, Gott versorgt. Gott hat alle Fäden in der Hand. Aber man hat sie nicht selber in der Hand. Ich habe die Fäden nicht in der Hand. Ich fühle mich dabei meistens schlecht, ne? Gebe ich ganz offen zu. Ich habe gern die Fäden in der Hand. Ich weiß, was die nächsten, keine Ahnung, 50 Jahre kommt. Gut, vielleicht ist es besser, man weiß es nicht, ne? Aber weil jeder Tag ist wichtig, ne? Dann wird man wahrscheinlich die ganzen Tage hier, wo auch immer, verbringen, aber nicht gegenwärtig sein, den Tag leben, sondern irgendwie im Kopf in der Zukunft. Ja, aber der Petrus, der lernt hier, im Vertrauen zu gehen, und plötzlich hat er Erfolg. Ne? Die Schiffe drohen zu sinken, ne? Er war am richtigen Platz. Es war eine Offenbarung Jesu, ne? Er geht dann auf die Knie, mein Herr und mein Gott. Ne? Ich glaube, das war einer der Punkte, wo was passiert ist bei Petrus, ne? Wo irgendwie ein Schalter umgelegt worden ist. Und wir brauchen auch diese Begegnung, diese Offenbarung, wo wir wirklich Jesus ganz neu kennenlernen, als den Versorger oder den, der einfach es besser kann. Und er folgt Jesus nach. Es gibt bestimmt mehrere Stellen, ihr könnt da gerne noch mehr suchen. So, das andere, was mir so gleich in den Kopf oder ins Herz gekommen ist, war, wo Petrus auf dem Wasser geht. Es ist auch so ein Bild. Wir sind immer noch dabei, ne? Petrus wird vorbereitet. Wir wissen, ne, als die das aus der Rückperspektive sehen, was ja alles noch geworden ist. Hier sehen wir jetzt, Petrus wird vorbereitet. Also die Situation ist folgende, ne? Er kennt diese Stelle. Die Jünger mitten auf dem See Genezareth rudern verzweifelt am Sinken. Jesus will da vorbeigehen, sie schreien, haben Angst, ist ein Gespenst. Sie erkennen Jesus nicht wieder, ne? Also schlechtes Zeugnis, das macht sich gleich im Arbeitszeugnis negativ bemerkbar. Ne? Petrus sagt so, Herr, befiehl mir, dir entgegenzukommen, ne? Auf dein Wort hin, im Glauben gehen. Und er geht, ne, der Petrus, es funktioniert, aber er schaut plötzlich auf die Wellen und fängt an zu sinken, ne, und schreit, Herr, hilf mir, ne? Und Jesus zieht ihn raus. das scheint erstmal schief gegangen zu sein, aber ich glaube trotzdem, dass es ganz positiv war in seiner Entwicklung, weil einmal er hat das Schiff verlassen, der Sicherheit, ja, mit den anderen Jüngern. Man kann jetzt fragen, wo waren die anderen Jünger? Er hat sich getraut. Ja, das war vielleicht sein Charakter, Stärke auch, der vorwärts geht, vorwärts stürmt, jetzt auch im positiven Sinne. Er ist vorwärts gegangen, er hat den Weg gebahnt, ne, für Dinge auch. Das war ja seine Stärke auch. Und er wusste, ich kann auf dem Wasser gehen. Auch wenn es vielleicht nur, keine Ahnung, 2 Minuten war. Aber er wusste das, ne? Wenn du eine Offenbarung Jesu hast, oder du hast erlebt, wie etwas passiert, was eigentlich total unmöglich ist. Ja. Also, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wenn du es erfahren hast, dann kannst du entweder ignorant sein und sagen, war Zufall. Gut, das glaube ich, wird sehr schwer fallen, das zu ignorieren. Geht vielleicht auch, ne, nach dem Motto, ich habe mir zwar ein 5-Gänge-Menü bestellt, hab lecker das Essen genossen, habe dann gesagt, es gibt aber keinen Koch. Oder es hat die Auswirkung, die es zumindest in meinem Leben hat. Es verändert dich. Du weißt, es ist möglich. Gott kann es. Es sind alle Dinge möglich, dem der glaubt. Ne? Vielleicht waren es auch nur die 2 Minuten, aber er wusste, es ist möglich. Er wusste auch, er hat auf die Wellen geschaut und ist dann untergegangen. Ich glaube, das ist nicht dramatisch, weil Jesus ist ja da und hat ihn hochgezogen. Aber diese 2 Minuten oder was auch immer es sein mag, ne, ich will jetzt hier keine falsche Lehre verbreiten, er wusste, Gott kann, und er wusste als Petrus, ich kann auf dem Wasser gehen durch Gottes Kraft. Ich kann im Glauben wandeln. Es funktioniert. Ja, in dem Bereich, wo ich herkomme, IT-Business nennt man sowas Proof of Concept. Ne? Es ist möglich, ne, wenn ein größeres Projekt stattfindet. Du hast ein größeres Projekt, wo du vielleicht eine Einsparung erwartest. Dann hast du erstmal so ein Mini-Projekt, um zu beweisen, dass es funktioniert. Das große Projekt, ne? Machst du vielleicht auch so in deinem Job. Du guckst erst, kann ich das abbauen, bevor ich das ganz große Lager abbauen kann, Haus oder irgendwas. Wenn man an dem Kleinen scheitert, brauche ich das Große auch nicht anfangen. Ne? Das heißt, es ist so ein Beweis. Ich habe hier einen Beweis, Gott ist größer. Und dieser Beweis aber ist nicht nur, ich habe es gelesen oder ich habe gehört von jemand, der hat es gehört vom Freund, der hat ein Buch gelesen, Autobiografie von vor 500 Jahren und der lebte mit Gott. Wow. Boah, und vor lauter Staub in den Augen beim Lesen. Nee. Du weißt, das ist Offenbarung. Ja? Ich möchte euch, wir brauchen Offenbarung. Offenbarung kann man nicht machen. Offenbarung kann man auch nicht predigen. Ja, wir brauchen diese Offenbarung. Diese Offenbarung, wer Jesus ist, das ist geistliche Vorbereitung. Ja, ohne diese Offenbarung werden wir nicht vorbereitet sein. Das heißt, wir müssen charakterlich uns verändern lassen. Stell dich deinen dunklen Zeiten. Das tut weh. Ich stelle mich nicht gern meinen dunklen Zeiten. Ich stelle mich auch nicht gern meinen Schwächen. Aber nur wenn du das tust mit in der Gnade und Barmherzigkeit auch des Heiligen Geistes Jesu, diesem Blick, wird er das in Stärke umwandeln. Vielleicht verurteilst du dich für irgendwas, egal was. Also mir geht's so. Und ich spüre dann Gottes Reden, ich habe dir vergeben. Du kannst wieder zu mir kommen. Du kannst dir selber vergeben, weil ich dir vergeben habe. Du kannst dich selber annehmen, weil ich dich angenommen habe. Und jetzt kommt's. Du darfst dich selbst lieben, weil ich dich geliebt habe. Das ist wichtig. Wenn du dich nicht selber lieben kannst, kannst du auch deinen Nächsten nicht lieben. Ne? den Nächsten wie dich selbst. Ne? Das heißt, geistliche Vorbereitung, Wachstum. Es waren bestimmt noch mehr Dinge, wo Petrus vorbereitet hat. Gut, ich gucke mal auf die Uhr. Ups. Aber ihr versteht, um was es geht hier beim Petrus. Ihr versteht, wie diese Offenbarung ihn abgeholt hat und wie charakterlich er verändert worden ist, wie das Schritt um Schritt ging. Ne? Jesus hat nur drei Jahre Zeit gehabt. Soll ich euch was verraten? Wenn du eine Crew raussuchen müsstest, ein Team, Mitarbeiter, ne, 12 Leute, wo du weißt, du willst damit die Welt verändern. Überleg mal, wen würdest du nehmen? Also ich glaube, ich hätte die 12 nicht genommen. Jetzt vordergründig beachtet. Gut, Jesus hat darüber gebetet. Ne? Er hat einen Tag auf dem Berg verbracht. Aber stellt euch mal vor, welches Risiko Jesus eingegangen ist. Das ist eigentlich so, oh, welches Risiko geht er mit uns ein? Autsch. Aber er ist größer, seine Stärke ist, wir dürfen in seiner Stärke gehen. Okay, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. Ja, 1. Petrus 4,10, Vorbereitung, auch in, fachlich habe ich es hier, aber ich habe es vorhin erläutert, Dinder, dass ich meine Fähigkeiten einsetze, auch in meiner Berufung bin oder auf mein Ziel hin. Manchmal kann auch Geschirrspüler ausräumen ein Weg sein in meiner Berufung oder jetzt bei mir vielleicht auch einen Drucker einrichten, bevor ich hier auch als Pastor angefangen habe. Und ich wusste, ich war drin. Ne? Manchen ist das zu schade. Ne? Manchen wollen gleich als Pastor anfangen oder wie auch immer. Sage ich jetzt einfach so, seid vorsichtig. 1. Petrus 4,10, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Vielleicht habe ich eine Gabe und vielleicht könnte ich ja eventuell, wenn ich Zeit habe und sonntags nicht ausschlafe, gut, jetzt nicht nur Sonntag, oder könnte ich den anderen vielleicht dienen, ne? Vielleicht. Ich lasse es jetzt unkommentiert, lese nochmal 1. Petrus 4,10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Ja. Das heißt, Gott hat uns reich beschenkt und wir dürfen uns einbringen. Wir dürfen uns mit einbringen, wie wir können und nicht, wie wir nicht können. Ne? Manche träumen davon oder denken, sie müssen sich auf eine Weise einbringen, wo sie es nicht können. Dieser Druck, ne, ich muss so sein wie der oder wie diese Person. Nochmal, das, was du hast, wie bei David, ne, das reicht aus. Vielleicht ist es das Wort der Ermutigung. Überleg nochmal, was hat Philippus gemacht? Was hat der gekonnt? Wie viele Jahre hat der studiert, damit durch ihn die äthiopische Kirche entstehen konnte oder die Kirche in Afrika? Ich weiß nicht, ob der studiert hat. Der hat das Essen ausgetragen, ne? Den Witwen Waisen geholfen, war Diakon. Die Maßstäbe waren schon, er musste voll des Geistes sein, ne? Charakterlich einwandfrei. Nee, was hat er gemacht? Er war gehorsam und deswegen war er am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und er war vorbereitet, ne? Weil sein Herz war vorbereitet. Das war alles. Ich möchte einfach diesen Druck runternehmen. Ich, oft wenn ich so im Gespräch bin, ich kann nicht Hauskreis machen und so und hin und her. Doch, du kannst. Du kannst viel mehr, als du denkst. Häng die Latte doch nicht so hoch. Das, was du hast, darfst du einbringen. Okay, ich gehe zum nächsten Punkt. Aber ihr wisst, was ich meine. Gemeinde soll der Raum sein, wo ich meine Gaben entdecke. Ich bin damals erschrocken, als ich manche Gaben entdeckt habe. Ich hatte den Raum, die weiterzuentwickeln und hatte auch die Geschwister, die mir Mut gemacht haben. Ich möchte auch allen Mut machen, Mut zu machen. Wir brauchen Barnabasse. Paulus wäre nicht der Paulus, hätte es keinen Barnabas gegeben. Ja. Ich glaube, ich habe was verpasst, ne? Lass uns Mutmacher sein. Und genau, Petrus war dann am richtigen Platz. Damit schließe ich auch nur, damit ihr sehen könnt, dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das sind eben zwei, also gibt es bestimmt mehr Punkte, aber das eine ist die Pfingstpredigt, ne, die mir kommt. Das ist der Petrus, wo man sagt, wer ist der Mann? Gab es 13 Jünger? Ist das ein Klon? Wo haben sie den versteckt vorher? Nein, das ist der Petrus. Und auch die, ihr kennt auch die Stellen, wo auch die Pharisäer und die anderen sagen, wer ist das? Das ist doch dieser ungelehrte Typ, der hat ja nicht mal studiert. Schau doch mal, was der für eine Rede schwingt hier. Es ist der, kann doch gar nicht sein. Hat doch, der schwätzt so in dem Dialekt, ne? Dieser Petrus, ne, ließ sich vorbereiten. Und da war noch diese Geschichte mit der Verleugnung, ne, wo Jesus ihn abholt, ne, hast du mich lieb und so weiter, liebst du mich? Und hier stellt sich Petrus seiner Schwachheit, ne, seinem Versagen. Ja, Herr, du weißt alles. Du weißt, ich habe gebaut, sorry. Du weißt alles. Du weißt, dass ich versagt habe. Hier kapituliert er. Hier stellt er sich seiner Schwachheit. Und er wird neu berufen. Er wird neu ausgesandt. Und dann kommt dieser Petrus hier, der die Pfingstpredigt hält, wo alle sagen, ist es der Mann? Eine andere Stelle, richtig im Platz zu sein. Da habe ich, glaube ich, vor einigen Wochen gepredigt. Da geht es die Begegnung mit dem Hauptmann Cornelius, ne? Wo Petrus trotz seiner kulturellen Unterschiede, ne, sich abholen lässt hier und zu Cornelius geht. Sonst würden wir hier jetzt nicht sitzen, ne? Also wo sich die Heiden, ne, die Nichtjuden, für die auch das Evangelium war, die Gnade. Es wäre nicht möglich gewesen, diese zwei wichtige Ereignisse in der Kirchengeschichte sogar, ne? Wäre Petrus, hätte sich nicht vorbereiten lassen, charakterlich, geistlich, und hätte er nicht dem Ziel nachgeeifert, ne? Fachlich, also nicht im Sinne von studiert, ist vielleicht unglücklich gewählt hier, aber er hat sich gebrauchen lassen mit dem, was er hatte, mit dem, was er konnte oder nicht konnte. Und das wünsche ich uns. Aber Gott ruft uns raus, sagt, lass dich vorbereiten. Lass dich von mir vorbereiten. Charakterlich. Und ich sage euch, das ist eine blöde Zeit, wenn du mit deinen Fehlern kämpfst, ne? Ich hasse solche Zeiten, ne? Wenn ich so einen Spiegel bekomme, denke ich so, oh nein, bin ich das, ne? Weiß nicht, ob das dir morgens geht, wenn du so in den Spiegel schaust, denkst, oh Gott, bin ich das, ne? Ja, preis dem Herrn, das bist du. Gott hat dich wunderbar gemacht. Selbst wenn du dich ein paar Tage nicht rasiert hast, bist wunderbar gemacht. Selbst wenn ein paar Haare weniger da sind, du bist wunderbar gemacht. Das ist Gottes Reden in dein Leben. Ja, und wir dürfen da aufsetzen. Gott liebt dich, deswegen darfst du dich lieben, ne? Und er möchte dich verändern. In all diesen Punkten, dass du an dem richtigen Platz bist. Für die Veränderung, die kommen werden. In deinem Leben, aber auch hier für uns als Gemeinde oder auch hier in unserer Welt. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass du uns liebst und aus Liebe deinen Sohn geschickt hast. Danke, Jesus, für diese unendliche Liebe für uns. Dass du uns nicht aufgibst. Auch wenn wir uns vielleicht aufgeben oder vielleicht unseren Nächsten aufgegeben haben. Du gibst nicht auf. Du gibst uns nicht auf. Du bist bereit, jederzeit neu zu vergeben. Du rechnest nicht auf. Du bist bereit, neu einzusetzen, neu in die Berufung hineinzubringen, neu auszusalben, zu senden und auch die Ausrüstung zu geben, die Salbung. Ich danke dir dafür. Herr, ich bete, dass wir jetzt wirklich uns berühren lassen von deinem Geist und führen lassen, auch in dieser Woche, dass wir uns verändern, in dem Sinne lassen, verändern lassen, charakterlich, dass wir auch diese Offenbarung bekommen. Ich bete, dass wirklich jeder in der nächsten Zeit wirklich so diese Offenbarung hat von dir, Jesus, wo er weiß, boah, ne? So wie der Petrus dann wirklich so in der Anbetung ist, so zu deinen Füßen, mein Herr und mein Gott. Ich wünsche mir das für uns alle, auch für mich. Ich danke dir dafür. Ich danke, dass wir dem großen Ziel entgegengehen, wozu du uns herausgerufen hast, auch als Gemeinde. Ich danke dir dafür. Amen.